Servus miteinander. Mir sind 10, heute schon die 10. Folge. Verrückt, wie die Zeit vergeht. Wir sind schon zweistellig und freuen uns, dass wir allein auch deshalb aus diesem Anlass heute zu viert sind. Torben, hi.
Hallo, Grüße in die Runde.
Kletti, hallo auch an dich.
Servus.
Und Kerry, direkt an dich die Frage, wie war es im Disneyland?
Da war ich ja schon vor 2 Wochen, jetzt war ich auch mal in Universal Studios, also alles gut. Die einzigen beiden freien Tage habe ich in Themenparks verbracht und hat dann auch noch Stress gehabt, aber alles bestens.
Wie man das dann halt so macht. Wir reden heute in der Folge natürlich über Nick Woltemade und den Stand der Dinge, über die Linksaußensuche, die uns weiter verfolgt, über die Club-WM, über das vergangene Spiel gegen Flamengo und das jetzt kommt gegen PSG. Und wir beantworten auch ein paar eurer Fragen, die ihr fleißig geschickt habt. Auf geht's!
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Vier zu zwei Sieg gegen Flamengo, die Bayern im Viertelfinale der Club-WM. Kerry, du warst im Stadion. Wie war's? Gute Leistung der Bayern. Wie hast du es gesehen?
Ja, die beste Leistung auf jeden Fall bei der bisherigen Club-WM. Das 10-0 gegen Auckland dürfen wir nicht überbewerten. Und man muss schon dazu sagen, dass die Brasilianer, auch die Südamerikaner generell bei dieser Club-WM ja auch für Überraschungen gut sind. Fluminense hat Inter rausgeworfen. Das ist schon auch ein harter Gegner gewesen. Die konnten auch mit dem Ball gut umgehen. Die Bayern haben es gut gemacht und waren eigentlich nie in der Situation, dass es total brenzlig oder gefährlich wurde. Manuel Neuer einmal in der ersten Halbzeit mit einer herausragenden Parade. Harry Kane, wenn der vom Tor steht, dann macht er die Dinger auch rein. Insgesamt eine gute, seriöse Leistung und darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen.
Hast schon zwei Namen angesprochen, auf die wäre ich gleich noch eingegangen. Torben, vielleicht an dich. Hat man wieder mal den Wert gesehen von Manuel Neuer und einfach die Sinnhaftigkeit, dass er weiterhin bei den Bayern ist und weiter zwischen den Pfosten steht?
Absolut. Unglaublich, wie er jetzt bei der Club-WM wieder performt. Also in allen Spielen hat er immer mal die einen, bis auf Auckland natürlich, aber danach immer mal wieder Szenen gehabt, wo er bewiesen hat, dass er die unangefochtene Nummer 1 ist. Dieses Job-Sharing war von Anfang an nicht angedacht bei der Club-WM und Manuel Neuer setzt jedes Mal wieder Argumente dafür, ihn auch gar nicht rauszunehmen als Kapitän, als Führungsspieler. Unfassbar, wie er da momentan performt. Macht Spaß, ihn zuzusehen und ja, Harry Kane. Zwei Kontakte, jedes Mal links, rechts, unfassbar stark und gerade die erste Halbzeit hat mir ganz besonders gefallen. Sehr intensiv nach vorne verteidigt, Upamecano auch, muss ich sagen, nach seiner langen Verletzungspause auch wieder auf dem Weg dahin, wo man ihn erwartet. Also für mich Kane und Neuer und gerade Neuer, wie gesagt, mit ganz, ganz großen Argumenten, warum er die Nummer 1 der Bayern ist.
Jetzt geht's Samstag um 18 Uhr in Atlanta gegen Paris Saint-Germain. Übrigens mit Klimaanlage im Stadion hat Leon Goretzka auch gefühlt in der Mixzone erfahren und sich drüber gefreut. Pletti, vielleicht von dir einmal der Blick, auch wenn es ein bisschen schwer einzuschätzen ist mit Club-WM und spezielle Bedingungen und so, aber gegen PSG, die Bayern, eher Außenseiter gefühlt, oder wie siehst du's?
Würde ich nicht sagen, weil die Karten werden jetzt neu gemischt. Die Bayern sind volle Kanne drin in dem Turnier. Paris kommt mit viel Rückenwind, kommt mit dem Champions-League-Sieg im Rücken und ist qua dessen selbstverständlich einer der Favoriten auf den Titel. Aber die Bayern sind es jetzt auch. Die Bayern können Paris schlagen. Ich bin gespannt. Ich werde den Blick auf Bradley Barcola richten. Weiterhin einer der Kandidaten für den FC Bayern, wenngleich sehr, sehr schwierig umzusetzen. Da stecken viele Geschichten drinnen in diesem Spiel. Aber ich traue den Bayern zu, dass sie weiterkommen. Und Kerry noch mal ein drittes Mal in den Themenpark darf.
Kerry, kurz zum Personal noch. Kingsley Coman nach einer Stunde ungefähr ausgewechselt, angeschlagen. Wie sieht's bei ihm aus? Und ist Jamal Musiala mittlerweile bei 100% einigermaßen oder zumindest dann bis Samstagabend?
Ja, also erstmal zu Coman, der hat sich nicht verletzt, ist ausgewechselt worden. Da hatte auch Max Eberl erstmal die Befürchtung nach der Auswechslung, dass es was Schlimmeres sein könnte, aber das hat sich dann erübrigt. War nur eine Vorsichtsmaßnahme, er wird gegen PSG zur Verfügung stehen. Und Jamal Musiala ist bei 100%, der hätte jetzt auch schon theoretisch gegen Flamengo starten können, aber auch das war die richtige Entscheidung aus meiner Sicht von Kompany, zu sagen, okay, gegen so eine wirklich hart attackierende südamerikanische Mannschaft bringe ich ihn eher von der Bank, wobei sich Serge Gnabry auf der 10 jetzt auch nicht aufdrängen konnte.
Tom, wie wichtig denkst du, wäre es weiterkommen? Einfach so aus Bayern-Sicht finanziell, klar, spielt es eine Rolle, aber auch so ein bisschen Prestige zeigen, ey, wir gehören schon zu den Großen, wir wollen bei der Club-WM im Halbfinale stehen?
Ja, Bayern hat es in der Champions League viermal hintereinander jetzt gegen PSG bewiesen, dass sie Paris schlagen können. Aber ich finde Paris momentan, da würde ich Plätti ein bisschen widersprechen, sehe ich schon leicht favorisiert, weil sie eben diesen Flow aus diesem Champions League-Sieg und auch das Auftreten während der Club-WM, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, ist tatsächlich hochgradig begeisternd. Das ist eine Einheit. Sie haben unfassbare Geschwindigkeit nach vorne. Von daher sehe ich da schon ein schweres Unterfangen für die Bayern. Aber in erster Linie ist es natürlich Prestige, ein Zeichen zu setzen, gerade auch mit Blick vielleicht auf die kommende Saison, aber letztendlich geht es dann, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig bei diesem Turnier um Kohle, dass sie Gelder generieren können. 105, glaube ich, der Sieger der Club-WM, das ist natürlich ein Anreiz genug, um dann eben auch vielleicht noch etwas flexibler auf dem Transfermarkt zuschlagen zu können.
Wie finden wir denn eigentlich Jonathan Tah bislang? Also ich muss sagen, mir gefällt er. Was man so im Fernsehen sehen kann, wie kommt es im Stadion rüber? Ich finde es auch stark, wie er sich schon in diese Duelle einmischt, wenn da irgendeiner weggegrätscht wird von den Bayern. Also mir gefällt Tah bisher sehr gut. Na gut, gut, gut bis sehr gut.
Geben wir ihm die Note 2 vorläufig. Also ich finde auch, er macht's richtig gut, hat sich gut in die Truppe eingefügt und ich fand es auch ganz sympathisch, als er dann vorgestellt wurde hier im Teamcamp in Orlando und gesagt hat, ich will eigentlich jetzt nicht hier der Abwehrboss sein, aber er strahlt das jetzt schon aus. Also er geht wirklich in die Duelle, er kommuniziert mit seinen Mitspielern, mit seinen Nebenleuten und das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Und Torben hat es auch schon angesprochen, Upamecano sehr stark aus der Verletzung gekommen. Also für Min-Jae Kim wird's schwer, wenn die beiden fit sind.
Samstag dann eben der absolute Härtetest gegen PSG. Ja, ich freue mich tatsächlich einfach drauf auf dieses Spiel. Für mich dann das bisher wahrscheinlich dann größte und spannendste Duell bei dieser Club-WM. Da werden wir genau drauf schauen. Hast du vielleicht speziell, Kerry, als der Mann vor Ort noch was zum eigentlich Sportlichen sozusagen? Müssen wir noch wen hervorheben? Müssen wir noch irgendwas diskutieren?
Conny Leimer hat mir sehr gut gefallen bisher bei der Club-WM, wirklich immer giftig, auch im Gegenpressing, direkt vorne am Anlaufen. Das ist einfach ein kompletter Unterschied dann auch zum Beispiel zum Sascha Bowie, obwohl jetzt Conny Leimer kein Rechtsverteidiger ist. Er hat sich da festgespielt und das ist auch die richtige Position für ihn. Hat einen unglaublichen Wert für die Truppe, also die Mitspieler heben ihn auch immer hervor als Typen. Das hat mir richtig gut gefallen bisher bei der Club-WM. Ansonsten sind wir soweit mit dem Sportlichen, denke ich, durch. Paris wird für mich auch, also vielleicht 55% Vorteil, leicht Paris und trotzdem, es wird so ein enges Spiel werden. Es wird auch ein ganz anderes Spiel werden, weil du hast schon richtig gesagt, das Stadion in Atlanta hat ein Dach. Und dort ist dann auch die Klimaanlage an. Das Stadion wird auf 22 Grad etwa runtergekühlt. Und ich bin mir sicher, wenn die Bayern das ziehen, dann können sie auch den Titel holen. Weil dann wartet eventuell Real Madrid, die sehe ich jetzt auch nicht so stabil, im Halbfinale dann gegen die Bayern. Und dann hast du im Finale ja eine der Mannschaften, die jetzt zuletzt jetzt nicht unbedingt als Top-Top-Top-Teams galten. Wenn ich jetzt sehe, den Turnierbaum auf der anderen Seite, steht dann vielleicht noch Chelsea, Palmeiras, ja. Das ist dann schon eher machbar. Also die Bayern haben jetzt schon ein Finale in Atlanta und wenn sie das ziehen, bin ich mir sicher, dass sie dann auch diesen großen Turnierpreis am Ende holen können, weil Torben hat es auch gesagt, über 100 Millionen. Jetzt haben sie schon ungefähr 46 Millionen verdient durch das Turnier. Das wäre ja fast schon Voltemade.
Vielleicht kriegen wir auch das Duell mit dem BVB im Halbfinale. Wer weiß, auch wenn Jude jetzt nicht auf Job trifft im Duell Real gegen den BVB. Dann würde ich sagen, leite ich über. Ein paar Fragen habe ich mir rausgesucht. Es sind echt viele gekommen. Vielen Dank an die ganzen Einsendungen. Ein paar beantworten wir, den Rest dann in den nächsten Folgen. Ich fange mal an mit einer einfachen Frage und einfachen Antwort. Elias und Magdalena haben gefragt, bekommt Musiala die 10? Ganz klare Antwort, ja. Die Bayern haben es gestern verkündet. Leroy Sané eben nicht mehr da. Der hatte die 10. Jamal Musiala kriegt's jetzt. Und ich glaube, da sind wir uns alle vier einig, völlig zu Recht. Oder gibt's Widersprüche?
Aber erst nach dem Turnier, ne? Die Nummer darf nicht getauscht werden während des Turniers.
Genau. Jo, guter Hinweis. Genau, ansonsten sehe ich da viel Nicken. Jamal Musiala ab sofort die 10 beim FC Bayern, hatte er übrigens auch schon als Kind im Bayern-Trikot auch schon hinten drauf. Dann von Flo die Frage. Interessanter Denkansatz finde ich. Tom Bischoff, ist er eigentlich eine Option als Davis-Ersatz, als Linksverteidiger? Bringt aus seiner Sicht alles mit, ist ja auch Linksfuß. Kerry, vielleicht an dich die Frage, ist es irgendwie eine Option?
Nein, also er ist ein Mittelfeldspieler und eher auch ein Sechser als ein Achter, als ein Zehner. Auf der Zehn hat er jetzt ja seinen einzigen Einsatz gegen Benfica bekommen und das war jetzt schon, sage ich mal, keine so gute Leistung. Aber was wir auch hören, ist, dass er sich hier extrem gut eingefügt hat in die Mannschaft, dass er sich im Training richtig reinhält, auch gegen den Ball echt giftig ist. Aber das ist kein Linksverteidiger, der hat auch nicht den Speed für die Position. Das ist ein Mittelfeldspieler.
Es ist im Grunde tatsächlich nur der linke Fuß. Tom, eine Frage speziell an dich von unserem Dauerfan Lena Häuser. Was hat sich aus deiner Sicht bei den Bayern verändert? Die Frage ging auch in Sachen in Richtung Training, aber da ist es für uns natürlich schwer, so richtig reinzugucken. Der Vorhang sehr, sehr viel oben, wenig öffentliche Trainingseinheiten, leider. Aber vielleicht, was die Spielphilosophie betrifft, das ist so der zweite Teil der Frage. Was hat sich aus deiner Sicht, aus deiner Ex-Spielersicht in der einigermaßen jüngeren Vergangenheit getan bei den Bayern?
Variabel, flexibel. Ich meine, Grundsystem 4-2-3-1, das ist ja das so ein bisschen in die DNA verankert beim FC Bayern München, gerade im eigenen Ballbesitz, immer über die Außen, ob es damals Ribéry, Robben waren oder ob es jetzt mit Gnabry, Coman, Sané oder Olise, die natürlich jetzt schon auch immer mal aufgrund ihres starken Fußes dann eben halt auch nochmal nach innen ziehen, dort den Abschluss suchen, aber ansonsten sehr, sehr hohes Verteidigen. Unter Kompany war es noch nie so hoch. Die letzten Bayern-Trainer, ob Flick oder Nagelsmann, haben es immer versucht, hoch zu attackieren und anzulaufen, aber das hat sich unter Kompany nochmal, und das belegen ja auch die Zahlen, nochmal weiter nach vorne verschoben. Ich finde den Ansatz charmant, attraktiv, birgt natürlich die Gefahren hier und dort mal, was sie ja wie so ein roter Faden zieht, dass sie hinten ein bisschen konteranfällig sind, was Restverteidigung angeht, aber ansonsten diese Spielphilosophie, Ballbesitz, kurze Wege zum Tor zu haben, Pressing zu spielen, Gegenpressing, gegen den Ball mal im 4-4-2, finde ich sehr, sehr variabel, sehr interessant, und das ist, glaube ich, so die größte Veränderung zu dem, was wir auch vielleicht ganz, ganz früher mal gesehen hat. Louis van Gaal war der Erste, der ja da mit 4-3-3 auch versucht hat, die Bayern da auf ein anderes Level zu heben. Aber ich finde die Spielweise, die Spielphilosophie unter Kompany sehr interessant.
Ich bleibe noch kurz bei dir. Katharina hat uns nämlich zum einen ein großes Lob geschickt. Wir sind informativ und lustig, das vielleicht auch als Feedback an euch. Und die Frage von ihr natürlich mit dem Augenzwinkern: Wie geht's deinem Katzentorben? Geht's ihm gut?
Ja, ich habe extra die Tür offen gelassen, dass sie eigenständig rein und raus können und mich tatsächlich nicht nerven. Und wir haben Zuwachs, wir haben einen dritten Kater dazu bekommen, aber
läuft. Hui. Transfer-News bei Torben Hoffmann, ja, genau. Exklusiv im Podcast. Von Tobi noch die Frage, kann ich auch kurz beantworten. Ist es denkbar, dass mal ein Bayern-Fan eingeladen wird in den Podcast? Grundsätzlich denkbar, klar, wenn sich's mal thematisch anbietet. Wir haben auf jeden Fall vor, grundsätzlich Gäste einzuladen. Ein Ex-Bayern-Keeper hat schon zugesagt, das vielleicht als kleines Teasing. Und dann noch ein Gruß an Kollege Philipp Hinze. Er fragt, ob bei mir körperlich alles echt ist. Ich muss das mit einem klaren Ja beantworten. Liebe Grüße, Philipp. Und dann die Fragen, die, glaube ich, alle interessieren. So gut wie jeden Bayern-Fan, Sebastian, Tobias, Jakob unter anderem und viele mehr. Was ist denn mit Neuzugängen? Was ist denn vor allem mit Nick Woltemade? Der Stand der Dinge, Plätti. Oder vielleicht so gefragt, woran hakt es denn aktuell noch?
Ich wäre noch mal kurz auf die Frage eingegangen von Lena. Torben hat es ja richtig erklärt. Ich finde, ein großer Unterschied ist aber auch, dass die Bayern seit langem nicht mehr auf jeder Position doppelt stark besetzt sind. Ich glaube, das wird ein großes Problem für die Bayern auch zukünftig werden, weil ich sehe da keine Verbesserung. Deswegen sind sie auch an Nick Woltemade dran. Jetzt haben wir 14.16 Uhr unserer Zeit und wir hatten kurz vor dem Podcast nochmal Telefonate geführt. Also Stand 14.16 Uhr gibt es noch kein offizielles schriftliches Angebot der Bayern an den VfB Stuttgart. Es wird damit gerechnet, dass heute etwas passiert, weil auch einige Beteiligte langsam etwas nervös werden. Alles wartet auf die Bayern. Viele Beteiligte in dem Transfer fragen sich ja, Mensch, warum haben sie jetzt noch kein Angebot geschickt? Das ist eine super sensible Geschichte geworden. Ich muss auch sagen, ich bin sehr überrascht davon, wer sich da gerade alles äußert und meint, irgendwelche Insights zu haben zu dem ganzen Prozess. Unterm Strich haben die Bayern den Woltemade-Transfer vorbereitet gehabt. Sie haben ihn beobachtet, sie haben ihn analysiert. Das haben wir hier an der gleichen Stelle vor einer Woche besprochen. Und die Bayern übrigens sind seit der U15, also wirklich seit der U15 an Woltemade dran. Und jetzt gilt es abzuwarten. Aber die Bayern müssen zupacken. Die Bayern sind jetzt auch Woltemade ein bisschen was schuldig. Sie müssen versuchen, dieses Ding zu finalisieren. Eigentlich sind sie mit ihm. Woltemade hat sich klar bekannt. Ist auch keine einfache Situation für ihn. Er kriegt viel, viel Shitstorm, kriegt sehr, sehr viel böse Nachrichten, viele schlimme Nachrichten. Also vieles, 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 was man eigentlich nicht bekommen möchte. Und er wartet darauf, dass die Bayern sich rühren. Vertrag bis 2030 steht. Haben wir berichtet, was er verdienen kann. 7,5 fix mit Boni bis zu 10 Millionen Euro brutto pro Jahr. Aber das große Fragezeichen wird die Ablöse sein. Und da sehe ich weit und breit noch keine Einigung zwischen beiden Teams.
Kerry, wie nimmst du es vor Ort wahr und zeigt auch das Interview von Max Eberl? Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie du es vor Ort wahrgenommen hast, diese 12 Minuten.
Zeigt für mich das Interview des Jahres.
Zeigt das, wie sehr das Thema bei den Bayern, also selbst bei den Bayern intern gerade auch polarisiert?
Ja, natürlich polarisiert. Und natürlich hat Max Eberl auch einen gewissen Druck. Er will, muss jetzt auch was liefern, er will auch was liefern. Und möchten natürlich den Kader verstärken. Und das Interview war schon natürlich danach auch, wurden wieder Sachen rausgezogen, wie das Thema mit dem Nachnamen. Ja, den Satz hätte er sich wahrscheinlich sparen können, dass er den Nachnamen ein bisschen komisch findet. Am Ende war es vielleicht auch dem Max Eberl ein bisschen heiß im Stadion und hatte vorher noch den Flug zurück in die USA. Also das muss man ja auch immer vielleicht mal im Kontext betrachten, dass man da auch einfach nicht so richtig das Beste vielleicht auch gerade geboten hat, dass er seine beste Version gezeigt hat. Das einmal kurz dazu. Am Ende ist natürlich schon ein Thema in der Mannschaft. Das wird auch diskutiert. Alex Pavlovic hat sich ja bei uns auch schon geäußert. Hat gesagt, er will ihn oder will Woltemade überzeugen, dass er zu Bayern kommt, bevor dann die Einigung da war. Jetzt danach haben sich mehrere Spieler geäußert. Conny Leimer, Jonathan Tah. Haben wir natürlich auch mit Fragen dazu gelöchert. Die würden sich alle freuen, wenn Nick Woltemade käme. Ich glaube, das ist auch unstrittig, weil er mehrere Positionen spielen kann, weil es ein guter Charakter auch ist, mal abgesehen davon, und natürlich auch eine Zukunft haben wird, nicht nur, also vor allem auch in der A-Nationalmannschaft.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Aber was ich nicht verstehe, Kerry, wir haben das Mixzone-Interview ja hier dann aus der Ferne betrachtet. Warum geht man dann überhaupt in die Mixzone? In so einer aufgebrachten Stimmung, die Stuttgarter sauer, dass es schon rauskam und sie nicht vorher informiert worden sind. Woltemade wartet auf erste Aktion der Bayern. Da würde kein Protagonist von Real, Liverpool, Man City, würde überhaupt sich in die Mixzone stellen. Und das verstehe ich wiederum nicht, dass die Bayern sich da immer wieder das Leben schwer machen. Für uns ist natürlich gut, weil es fallen Zitate, es fallen Sätze, die kannst du wieder rauf und runter diskutieren. Aber sich da auf einen Scharmützel einzulassen, das ist ja auch eine total schwierige Situation für Eberl. Der steht mit dem Rücken in dieser Mixzone zur Wand, wird bombardiert von Mikros, lässt sich dann auf Scharmützel ein über den Marktwert von Nick Woltemade. Das sind ja alles Sachen, die gehören ja nicht in die Öffentlichkeit. Und als ich das dann hier gehört und gesehen habe, dachte ich mir so, oh Mensch, ey, jetzt sag doch einfach mal gar nichts mehr zu dem Prozess. Es ist doch jetzt auch alles publik. Jetzt gebt das Angebot ab und verhandelt mit den Stuttgartern. Aber sich dann nochmal zu äußern und also manchmal verstehe ich es ja nicht.
Ich sehe es aber auch anders, weil die Causa war in der Öffentlichkeit und du weißt, wir stehen oft genug auch in der Mixzone und fragen uns, warum kommt jetzt eben keiner von den Protagonisten in dieser Situation und redet halt mal entsprechend darüber, inwieweit ist es richtig, inwieweit ist es fake und dass er sich zu der Ablöse, möglichen Ablösezahlungen oder Summen, die da im Raum stehen, sich auch positioniert, finde ich erstmal total richtig. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass 80 oder 100 Millionen du niemals zahlen darfst für einen Nick Woltemade, bei allem Respekt. Aber und sich da hinzustellen und das zumindest so ein bisschen glatt zu bügeln, würde ich auf der anderen Seite, unabhängig von dem Inhalt, der ist natürlich fragwürdig in der einen oder anderen Antwort gewesen, aber finde ich es dann doch gut, um auch die Journalien, in Anführungsstrichen, mal so ein bisschen zu beruhigen oder so einen kleinen Einblick zu geben. Also unabhängig davon, ob, wie gesagt, die ein oder andere Aussage falsch, sehr unglücklich oder auch nicht richtig war. Aber im Kern finde ich es dann doch auch gut, dass da entsprechend auch Position bezogen wurde.
Das Thema ging ja dann erst richtig los mit den Aussagen auch von Uli Hoeneß Richtung Lothar Matthäus. Da wurde dann ja öffentlich auch ein Scharmützel, Schlammschlacht wurde ja mehr oder weniger begonnen. Und Max Eberl und den Bayern war das einfach zu viel dann auch. Aufgrund der ganzen Berichte, unterschiedliche Meldungen, hat der Kicker von 100 Millionen auf einmal geschrieben. Und deswegen wollten sich die Bayern äußern. Deswegen ist auch Eberl erstmal zu The Zone ans Mikro gegangen. Und dann sage ich natürlich, okay, wenn er zu The Zone auch ans Mikro geht, dann kann er nach dem Spiel auch zu uns in die Mixzone kommen, das nochmal erklären. Aber ich bin natürlich auch bei euch. Die eine oder andere Aussage, die war alles andere als glücklich.
Aber um das auch nochmal klarzustellen hier in dem Podcast, es gibt wirklich keine Forderung seitens des VfB Stuttgart in Höhe von 80, 90 oder 100 Millionen Euro. Und die Stuttgarter, das muss man ja auch klar sagen, haben Nick Woltemade ablösefrei im vergangenen Sommer aus Bremen geholt. Da kam er als Null-Tore-Stürmer. Die Stuttgarter wurden verspottet, dass sie Woltemade verpflichtet haben. Dann hat er funktioniert. Dann hat Stuttgart ihn ja noch nicht mal für die Champions League gemeldet. Auch das geht da ein bisschen unter. Dann hat er einen raketenhaften Aufstieg hingelegt. Also die Stuttgarter wissen, und das wissen wir aus vielen Telefonaten und Hintergrundgesprächen, sie wissen schon sehr gut einzuschätzen, dass sie, wenn sie ihn verkauft bekommen, sagen wir mal für ein realistisches Paket, so sieht es der VfB aktuell, im Bereich der 60, 65 Millionen Euro, dann sind sie die Kings von den Kings. Aber 60 bis 65 Millionen Euro werden die Bayern aktuell auch nicht zahlen. Und jetzt auf 40 sich vielleicht zu committen und dann noch einen Wanner draufzulegen oder vielleicht noch einen anderen Spieler, das finde ich auch schon wieder zu viel. Also deswegen die Einigung Stuttgart-Bayern, die ist noch lange nicht in Sicht. Und ich glaube, der Poker wird noch sehr, sehr lange andauern. Aber es muss heute oder morgen seitens der Bayern etwas passieren.
Wie wichtig ist es aus eurer Sicht, so was die Außendarstellung der Bayern betrifft, dass es jetzt mal klappt mit diesem Transfer? Ihr könnt nichts dafür, oder könnt wenig dafür, dass jetzt so viel nach außen getragen wird und dass es so viel diskutiert wird. Aber wie wichtig ist es, dass es jetzt mal funktioniert, dass man ein Zeichen setzt, wir kriegen auch einen Spieler, den wir haben wollen?
Naja, den Transfer, wenn ich da kurz einleiten darf, den Transfer finde ich total sinnvoll. Also Nick Woltemade kann die 9, kann die 10, kann sogar auf den Flügel, hat einen Top-Charakter, hat eine super Mentalität. Flügel kann er gar nicht. Ja klar kann er Flügel.
Woltemade kann alles, aber kein Flügel spielen. Also soll ich den auf Flügel die linke Seite, den linken Flügel stellen? Gehe ich so.
Ich sage,
er ist ein Flügelspieler,
der reinzieht.
Kein Flügelspieler.
Ich sage dir, er könnte sogar den Flügel spielen im Ausnahmefall.
Er kann auch im Tor stehen.
So, dann kann er auch im Tor stehen. Ist er groß genug. Gut, dann pass auf, wir committen uns drauf. Er kann den Neuner und den Zehner. Und wenn alle verletzt sind, könnte er im Notfall auch mal links oder rechts außen spielen. Aber das Gesamtpaket Woltemade ist für Bayern, ist doch hochspannend. Wenn der Preis passt, ist das ein absolut sinnvoller Transfer. Er wird teuer, er ist vielleicht auch zu teuer am Ende. Aber die Bayern müssen sich mit Nick Woltemade beschäftigen. Aber sie haben mega Druck, weil sie haben ja auch noch weit und breit keinen Linksaußen verpflichtet. In der Defensive wird sicherlich noch was passieren. Es ist momentan schwer vorauszusehen, ob die Bayern Transfers landen und wann sie landen und wen sie landen.
Ja, und lass doch die Fakten erstmal anschauen. Jetzt geht ein Leroy Sané, der ist nicht mehr bei der Mannschaft. Ein Thomas Müller wird gehen, Matthijs Tell ist schon weg. Brian Zaragoza, gut, aber es sind jetzt vier Spieler, die dir vorne wegfallen, auf jeden Fall. Dann hast du jetzt wieder gesehen, ein Gnabry ist vielleicht nicht unbedingt jetzt wirklich der Spieler auf dem absoluten Top-Niveau. Coman ist wieder auf einem guten Level aktuell, aber ist natürlich auch die Gefahr immer, dass er sich verletzt. Wenn sich da ein, zwei da vorne verletzen, Kane wieder 50 Spiele machen muss, dann reden wir schon von einem dann nicht mehr so guten Offensivteam. Klar, Olise top, Musiala auch top. Aber auch Musiala muss erstmal eine Saison komplett fit bleiben. Also die Bayern haben wirklich ein Problem und müssen aus meiner Sicht nicht nur Woltemade holen, sondern noch einen zweiten Hochkaräter für die Offensive.
Ja, beschreibe ich, ja, absolut. Aber ich sehe ja noch das andere Problem, bin ja zu 100% bei euch. Die Bayern müssen sich mit Woltemade beschäftigen und müssen sie ihn auch holen. Wie gesagt, bei selbst die 60, 65 Plätti, die du ansprichst, das wäre für mich tatsächlich auch noch wieder zu hoch, wenn ich auch sehe, unabhängig davon, wo Woltemade jetzt in dieser Saison ist, auch mit seinem Finale, DFB-Pokal gewonnen, Nominierung, Nagelsmann, U21, alles in Grund und Boden geschossen. Aber die Frage, die ich ja nach wie vor noch sehe, tut er sich damit einen Gefallen, kurz oder ein Jahr vor der Weltmeisterschaft, wenn er jetzt eben in diesem Flow kommt und eben halt nicht unangefochtener Stammspieler ist bei den Bayern, und das wird er nicht sein, das wird mich schon sehr wundern, dann ist ja auch die Frage, ob er sich in seinem Reifeprozess vielleicht dieses eine Jahr noch beim VfB Stuttgart UEFA-Pokal spielen, in seinem gewohnten Umfeld als Stammspieler mit Blick auf die Weltmeisterschaft in einen Rhythmus dann eben auch mit Vorverträgen, es gibt ja da Möglichkeiten, Vertragskonstrukte, ihn dann natürlich schon möglicherweise zu sichern und nach der WM 2026 zu den Bayern zu holen. Das wäre jetzt so meine Warte oder meine Sicht des Spielers, ob er sich dahingehend vielleicht noch mal ein Jahr gedulden sollte, um eben halt weiter im Flow zu bleiben. Aber aus Bayern-Sicht musst du es machen, weil du natürlich ein Backup für Kane hast und ihn natürlich auch in dieser Offensiv Variante sicherlich einbauen kannst. Aber ich weiß nicht, ob er auf diese Anzahl der Spieler am Ende der Saison dann möglicherweise kommen wird.
Natürlich dann auch die Frage, wie lange ist Harry Kane noch beim FC Bayern, wie lange ist er noch fit, wie lange ist er noch auf diesem Niveau, den Nick Woltemade dann so langsam ranzuführen, finde ich einfach auch eine wahnsinnig sinnvolle Sache, und ich bin total bei euch, klar muss sich der FC Bayern mit ihm beschäftigen, wäre aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr sinnvoller Transfer, und ich bin bei Plätti, im Notfall könnte er das natürlich links außen. Im Notfall hat er bisher übrigens einmal gemacht, am 17. März 2018 in der B-Union-Bundesliga. Also er hat das drauf. Und rechts außen übrigens auch zweimal. In der gleichen Saison auch in der B-Union-Bundesliga, aber auch einmal in der Bundesliga 2020. Immerhin logischerweise dann noch für Werder Bremen damals gegen Augsburg.
Übrigens, Felix, eine Geschichte. Weil es gibt ja jetzt so ein bisschen Kritik an dem Zeitpunkt, dass es herauskam und so weiter und so fort. Und als wir das dann am Donnerstag enthüllt haben, da muss man auch dazu sagen, der Prozess lief ja schon ein paar Tage. Und an der Stelle, also wenn man sich auch als Spieler dazu entscheidet, während des Turniers mit den Bayern einen Videocall zu machen, den er gemacht hat, mit Kompanie, mit Eberl, mit Freunden, wenn man mit den Bayern verhandeln lässt mit seinen Beratern, und es geht um Bayern und es geht um den gehyptesten deutschen Stürmer, den es gerade so gibt auf dem Markt, dann kann man damit rechnen, dass das vielleicht vorher rauskommt, als es geplant war, weil die Bayern wollten ja ursprünglich erst am Sonntag die Stuttgarter informieren. Aber ich glaube auch, es war eine Frage der Zeit, bis es rauskam.
Damit haben wir, glaube ich, Nick Woltemade ausreichend besprochen. Ich kann nur empfehlen, Freitag Transfer-Update einschalten, die Sky Sport App checken, die Website checken. Möglicherweise gibt's heute Morgen oder dann eben spätestens Freitag was Neues. Bevor wir auf die möglicherweise anderen Neuverpflichtungen eingehen, würde ich einmal kurz über Thomas Müller sprechen. Macht jetzt dann sein letztes Spiel für die Bayern, entweder eben gegen PSG oder im Halbfinale oder im Finale. Eines dieser Spiele wird definitiv sein letztes sein. Torben, vielleicht einmal von dir, wie sieht's aus, was seine Zukunft betrifft? Was wissen wir? Gibt's eine Tendenz?
Ja, eben kurz vorm Podcast noch ein Telefonat gehabt. Thomas wird sich jetzt in den nächsten 2 Wochen nicht entscheiden. Final entscheiden, da wird er nirgendwo einen Vertrag unterzeichnen oder eben halt sein Karriereende verkünden. Das war die klare Aussage. Die Entscheidung weiterzumachen oder tatsächlich das Karriereende einzuläuten, ist nach wie vor noch immer nicht hundertprozentig bei ihm gereift. Sollte er sich dazu entscheiden, weiterzumachen, dann ist die klare Tendenz MLS, so wie es die ganze Zeit auch schon berichtet haben, aber bis zum Finale hin wird sich Thomas Müller dahingehend, wenn er weitermacht, keinen Vertrag unterzeichnen, sondern die Zeit eben auch noch diese 2 Wochen für sich noch in Anspruch nehmen, um dann danach die finale Entscheidung dann auch kundzutun und dann auch final zu sagen, wie es weitergeht. Aber bis dahin wurde mir versichert, wird Thomas Müller, wenn er weitermacht, keinen Vertrag unterzeichnen.
Ist er vor Ort wie immer, Kerry, oder merkt man ihm hier und da ein bisschen an, dass er sich vielleicht Gedanken macht? Oder ist er der gleiche Quatschkopf wie sonst auch?
Der gleiche Quatschkopf. Also die sind auf dem Golfplatz unterwegs, die, also wenn sie frei haben, auf dem Platz hört man ihn. Und ja, also jeder liebt auch Thomas Müller. Also es ist immer wieder Wahnsinn, wenn du hier in so andere Länder kommst, wie auch Thomas Müller von den Menschen hier geliebt wird. Also wir haben Fans Postkarten in die Hand gedrückt, adressiert an Thomas Müller. Mich haben Fans gefragt, ob ich nicht mal irgendwie hier ein Trikot unterschreiben lassen kann von Thomas, weil er ist einfach the man hier, auch in den USA. Also klar freuen die sich auch, wenn sie einen Harry Kane sehen, wenn sie einen Musiala sehen, wenn sie einen Manuel Neuer sehen, aber am lautesten wird bei Thomas Müller gebrüllt und es ist ja in der Mannschaft ähnlich total beliebt und er ist für die Jungen auch da, er ist auch für die Älteren da und das ist die große Herausforderung für die Bayern, jemanden zu finden, der Thomas Müller auch charakterlich nicht ersetzt, aber der zumindest so eine Führungsrolle auch in dieser Mannschaft einnimmt und dann vielleicht auch vor den Kameras, weil uns hilft er natürlich auch mit seinen Aussagen immer, mit seiner charmanten Art in der Mixzone bei Interviews und da freue ich mich jetzt noch auf hoffentlich ja mehr als eins noch.
Gestern Abend beim Spiel, als Kylian Mbappé eingewechselt wurde gegen Juventus Turin, riesen Aufruhr im Stadion im positiven Sinne. Und bei Thomas Müller ist das ähnlich, ne? Das ist schon krass. Also wenn man sich denkt, den Glamour-Faktor, den Kylian Mbappé mitbringt und natürlich noch 3, 4, 5 andere Spieler, da ist zumindest in den USA Thomas Müller mit auf einer Stufe. Das ist uns hier in Deutschland eben oft gar nicht so bewusst. Dann würde ich sagen, guck mal eben auf das Linksaußenthema. Boah, das ist die 10. Folge. Ich sage, in 7 oder 8 haben wir über die Linksaußen bei den Bayern gesprochen. Pletti, einmal den Stand der Dinge. Ist jemand in der Pole Position gerade? Wie sieht's aus?
Kann man so nicht sagen, weil sie weiterhin verschiedene Profile prüfen. Sie sind weiterhin in der Lauerstellung bei Nico Williams. Da sind wir gerade dran. Da geht's ja jetzt rund um den 5. Juli. Jetzt nagel ich mich nicht drauf fest. Ist der Saisonstart bei Athletic Bilbao? Da will er eigentlich nicht aufkreuzen. Also er will bis davor eigentlich eine Lösung haben. Er wartet weiter auf die Einigung Barcelona-Bilbao. Aber jetzt hat ja auch der La Liga-Chef Tebas hat ja klar zum Ausdruck gebracht, dass Barcelona zum aktuellen Zeitpunkt nicht die Möglichkeit hat, Williams zu registrieren. Also der Prozess, den wir angedeutet haben, dass es eben sein kann, dass es aufgrund des Financial Fairplays der Auflagen nicht zu einem Transfer kommt, der ist weiterhin möglich. Deshalb sind die Bayern da in Lauerstellung, aber sie checken weiterhin andere Profile. Mache ich ganz kurz. Barcola derzeit nicht zu bekommen. Leao, 2, 3 Vorstandsbosse und Aufsichtsratsmitglieder wollen ihn. Ein paar andere wollen ihn nicht. Bei Gakpo ist es das Gleiche. Bei Mitoma gibt es überhaupt gar keine neuen Entwicklungen. Und deswegen hat sich Max Eberl in den vergangenen Tagen sehr konkret mit Luis Diaz beschäftigt vom FC Liverpool. Hatten wir im Transfer-Update berichtet. Sie haben schon über Diaz in den letzten Wochen und Monaten sich immer mal wieder Infos eingeholt. Ähnliches Management wie Nico Williams, wenn es um den Deutschland-Transfer geht. Insofern gab es da immer Kontakt. Den finden sie spannend. Ist aber auch schon 28 Jahre jung, Kolumbianer, links außen, gute Saison gespielt beim FC Liverpool. Unsere Info ist, dass er gehen könnte, wenn ein richtig fettes Angebot reinkäme, weil Liverpool auf der Position auch noch was machen möchte. Jetzt ist ja heute am Mittwoch ein bisschen Aktualität reingekommen, weil alle Engländer berichtet haben, die Bayern hätten sich bei Liverpool gemeldet und Liverpool hätte abgesagt. Jetzt muss man wissen, in England funktioniert das Prinzip Transferjournalismus ein bisschen anders. Da sind diejenigen, die recherchieren, sehr abhängig teilweise auch von den Vereinen und dann kriegen innerhalb von Sekunden alle zur gleichen Zeit die gleiche Info vom Verein. Und deswegen war auch das Wording bei der vermeintlichen Liverpool-Absage an Bayern das gleiche. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich kein Angebot der Bayern an Liverpool bestätigen. Also dass es das in schriftlicher oder verbaler Form geht, wird uns nicht freigegeben, wird uns nicht bestätigt. Es gab und gibt die Kontaktaufnahme, aber einen Diaz-Transfer, der ist aktuell genauso schwer zu realisieren wie alles andere auch.
Um vielleicht kurz bei Diaz zu bleiben, Torben, du hast eh Luft geholt. Was wäre das so einer, der den Bayern auch wirklich weiterhilft? Neuer Name auf der Liste.
Ja, mir geht es ja darum, was Pletti gesagt hat, die einen aus dem Aufsichtsrat oder Vorstandschaft wollen denn die anderen wieder nicht und so hin und her. Und solange dieses ganze Theater ist, in diesem großen Transferkomitee oder wie wir es immer nennen wollen, müssen sich die Bayern auch nicht wundern, wenn da dann der ein oder andere Spieler eben durch die Lappen geht oder dann eben halt auch für sich das Gefühl hat, ja gut, die einen wollen mich, die anderen wollen mich nicht, hin und her. Also das ist das, was mich komplett aufregt. Und wir sehen ja auch, wie lang die Liste ist. Also wie viele Spieler da durchgeprügelt werden nachher am Ende, mit wem sich die Bayern dann alles beschäftigen, bis dann irgendwie der ganze oberste Rat da mal entschieden hat, ja okay, das ist jetzt vielleicht diese finale Entscheidung. Und das ist ja so ein Punkt, wo Max Eberl eben halt auch mit seiner Arbeit, mit Christoph Freund dann auch irgendwo ich würde es mal sagen, die Hände gebunden sind, weil wenn jedes Mal immer irgendeiner, ob ein Kalle, ob ein Uli, ob ein Jan-Christian Dresen oder wie auch immer oder Herbert Heiner und alle wegen untereinander dann unterschiedliche Meinungen haben, ja, dann musst du dich nicht wundern, wenn nachher am 1.9. die Bayern mit dieser Mannschaft in die Saison gehen, also mal überspitzt gesagt. Und deswegen musste ich eben so schmunzeln, Entschuldigung, als Plätti eben das gesagt hat, die einen wollen und die wollen wieder nicht. Und also da kommt mir vor, als ob hier TSV Grünwald gerade auf der Suche ist nach einem linken Außenbahnspieler. Also das finde ich tatsächlich bemerkenswert, dass das so problematisch ist bei den Bayern.
Such Grünwald links außen, sonst würde ich mich anbieten.
Ja, okay, ich gebe es mal weiter.
Danke, super, die spielen gleich Bezirksliga, Landesliga oder so, da kann ich nie mithalten. Kerry könnte das aber. Was hältst du von Luis Diaz vom Namen sportlich?
Ja, ist ein guter Spieler, hat er auch in der Premier League über mehrere Jahre gezeigt, auch jemand mit Charakter, jemand, der in Kolumbien absoluter Held ist, aber natürlich auch, er wäre sehr teuer, auch im Gehalt, er ist ein absoluter Topspieler, ist jetzt im besten Alter und wir haben ja alle schon gesehen, wie das laufen kann, wenn man einen Spieler dann aus Liverpool holt, der nochmal einen letzten großen Vertrag, in Anführungszeichen, den letzten großen Vertrag haben möchte. Sadio Mané damals ist auch schief gegangen, also ich würde an Bayern Stelle auf jemanden setzen, der ein bisschen jünger ist, ein bisschen hungriger vielleicht auch noch, der noch ein bisschen was auch zu beweisen hat, der aber schon auch was erreicht hat, also ich werfe nochmal Rodrigo in den Raum, ich weiß, er ist zu teuer, mit Ablöse, mit Gehalt, aber ich fände, das wäre der ideale Spieler, zumal er bei Real Madrid bei der Club-WM bisher auch gar keine Rolle spielt, jetzt auch im Duell mit Juventus keine Minute erhalten hat. An Bayern-Stelle würde ich da zumindest mal mich auch erkundigen, so wie sie es ja bei vielen Spielern schon gemacht haben.
Nachdem wurde übrigens auch viel gefragt in den Fragen, gut, dass wir Rodrigo auch noch mit drin hatten. Ihr habt es gesagt, auch die Liste wird immer länger, merkt glaube ich auch jeder, der den FC Bayern verfolgt. Auch nach einem wurde noch gefragt, der jetzt auch so mit reingeschmissen wurde, auf diese Liste, Malik Fofana. Können wir den schon mal so ein kleines bisschen einordnen, bevor wir das dann eben möglicherweise morgen und oder Freitag im TU ein bisschen ausführlicher machen?
Also Fofana und Bayern haben wir schon vor ein paar Tagen gehört, hatten wir auch vor ein paar Tagen schon gecheckt, ist ein Name auf einer wirklich ganz, 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 ganz langen Liste der Bayern. Der steht irgendwo auf Position 7 bis 12, ist derzeit aber kein konkretes Transferziel. Aber nochmal, es kann jederzeit sehr viel Bewegung reinkommen. Und ich schließe auch nicht aus, dass die Bayern am Ende vielleicht auf der LA-Position auch eine vermeintlich kleinere Lösung präsentieren, weil die großen Jungs nicht zu bekommen sind. Und einen Diaz, das ist ja zum Beispiel etwas, Torben hatte eben Schnappatmung, die habe ich, wenn ich jetzt drüber spreche. Einen Diaz musst du ja vorbereiten über Wochen. Du kannst ja jetzt nicht einfach am Dienstag auf die Idee kommen, oh, jetzt gehen wir mal auf den Diaz vom FC Liverpool. So Dinge musst du strategisch über Wochen, Monate hinaus vorbereiten, dann zupacken, dann das Angebot machen, dann finalisieren, wenn kein anderer mehr die Chance hat, reinzukommen. Und bei Gittens beispielsweise, und ich kann übrigens auch jeden Fan nachvollziehen und jeden Zuhörer, Zuschauer, der denkt, Mensch, jetzt habt ihr wieder einen Namen. Ja gut, aber so spielt sie es gerade beim FC Bayern ab. Und man kann das gar nicht erklären, wie das bei Gittens lief. Bei Gittens beispielsweise waren die Bayern, wir haben das ja letzte Woche gesagt, im Dezember dran. Interesse war da, erkaltet. Dann sind die Bayern wieder rein bei Gittens, als es uns auch keiner geglaubt hat. Sie haben bei Gittens vorgeführt, bei dem Management. Sie haben bei Dortmund vorgeführt. Sie haben die nach der Möglichkeit gefragt, ob da jetzt doch noch was geht. Und der Grund, warum beispielsweise der Medizincheck auch mit Chelsea so weit nach hinten gelegt worden ist, war auch, weil der FC Bayern da nochmal aktiv geworden ist, weil sie es nochmal versucht haben. Aber du kannst eben diese Dinger im Bereich der 50 plus, die kannst du nicht innerhalb von ein, zwei Tagen aktuell umsetzen. Und es ist wild. Es ist wild. Deswegen lasse ich mich zu keiner Prognose hinreißen, wer es am Ende wird, ob einer kommt, ob zwei kommen. Ich bin nach wie vor der Meinung, sie brauchen vielleicht sogar zwei Flügelspieler.
Die logische Konsequenz, wenn du nicht mit einer Sprache sprichst im kompletten Verein.
Diaz heißt ja auch anders geschrieben auf Spanisch Tage. Das heißt, man sollte sich mehrere Tage auch nehmen, um da alles vorzubereiten. So würde ich das jetzt mal interpretieren.
Aber ganz kurz. Natürlich gibt's eine Uneinstimmigkeit bei vielen Prozessen. Mal will Rummenigge das, mal will Hoeneß das. Dann wollen alle einen. Bei Diaz beispielsweise stehen sie eigentlich alle dahinter. Auch bei Williams. Bei ein paar anderen haben wir es ja anders dargestellt, weil es auch so ist. Aber jetzt sind wir wieder bei Woltemade. Was ich dann einfach aus Bayern-Sicht nicht verstehe, und das kenne ich einfach aus den vergangenen Jahren anders, du hast jetzt die Einigung, du bist mit dem Spieler klar, jeder weiß, dass die Bayern ihn wollen, alle haben es bestätigt, dann pack doch jetzt zu, dann gib doch das Angebot ab, dann ruf doch an und mach jetzt Druck, Druck, Druck. Jetzt haben wir Mittwoch, morgen kommt der Donnerstag, es ist jetzt immer noch nichts passiert. Also ich verstehe Bayerns Transferstrategie, manchmal blicke ich nicht mehr durch.
Jetzt haben wir viel über die potenziellen Neuzugänge gesprochen. Ich glaube, das Thema erstmal einigermaßen abgehakt. Sind auch schon wieder bei knapp 40 Minuten. Wir wollten uns heute mal ein kleines bisschen kürzer halten. Torben muss nämlich unter anderem noch Felix Magath nachher interviewen. Ein Abgang steht noch fest, kam die letzten Tage auch offiziell rein. Maurice Krattenmacher, Laie zu Hertha BSC, die Vorsaison an Ulm verliehen. Jetzt eben der nächste Schritt, ein kleiner, beziehungsweise eigentlich schon ein großer Schritt nach oben, zumindest eben in der zweiten Liga. Wie sieht's mit weiteren Abgängen aus, Kerry? Dein Gefühl, dein Wissen?
Ja, Saragossa wird sicher auch in den nächsten Tagen, Wochen über die Bühne gehen. Gibt's aber jetzt aktuell keinen neuen Stand, beziehungsweise wir hatten ja auch schon berichtet, fortgeschrittene Verhandlungen mit Celta Vigo. Aber auch andere Vereine machen sich noch Hoffnung, vor allem Real Betis aus Sevilla. Das würde für Saragossa sicher auch gut passen. Beide Clubs spielen in der Europa League, wäre ein guter Schritt für ihn. Ansonsten tut sich aktuell nichts bei den aktuellen, ja, oder noch Abgangskandidaten wie Minjae Kim, Joao Palhinha. Sie werden jetzt erstmal die Club-WM auch noch komplett mitspielen, das hat auch Max Eberl gesagt. Und danach müssen die Bayern halt schauen, dass sie vielleicht nochmal dann auch die Gespräche führen, weil ich habe es vorhin schon gesagt, wenn Upamecano und Tah fit sind, wird es für Minjae Kim schwer, viel Spielzeit zu kriegen. Und für Joao Palhinha sehe ich gar keine Perspektive aktuell beim FC Bayern. Es ist schon bitter, letztes Jahr der Königstransfer. Und jetzt, ja, spielt er gar keine Rolle.
Wo seht ihr denn noch Potenzial? Vielleicht das noch abschließend, wo die Bayern, ja, vielleicht, Klammer auf, unbedingt, Klammer zu, was machen müssten, was wenig diskutiert wird, finde ich. Und es wäre aber aus meiner Sicht ziemlich wichtig, auf den Außenverteidigerpositionen was zu machen. Du hast völlig zu Recht, Kerry, Konrad Leimer gelobt, der macht's auch gut, aber ist halt kein Außenverteidiger und gibt natürlich Spieler, die das insgesamt besser machen könnten. Konrad Leimer wird auch gern hier und da mal wieder mehr im Zentrum spielen, obwohl da wenig Platz ist und eben links, da hast du, wenn Alphonso Davies verletzt ist, wie jetzt mit seinem Kreuzbandriss, hast du da halt echt wenig Alternativen auf diesem Niveau, oder wie seht ihr es?
Ja, ich finde, die Frage ist, und die kann man schwer beantworten, was ist mit Ito, ne? Also wie kommt er zurück? Dreimal den Mittelfußbruch gehabt an derselben Stelle, das ist natürlich eine extreme Verletzung, deswegen ist das so eine Unbekannte. Ich hoffe natürlich und drücke die Daumen, dass er wieder zurückkommt, der natürlich eine Alternative ist, der flexibel hinten eben halt spielen kann. Er kann auch links in der Kette spielen, er kann IV spielen, das kann Stanisic auch. Also sie haben da schon Möglichkeiten, aber ich finde eben halt auch diese Außenverteidigerposition von Fonzie Davis wird auch noch dauern, bis er wieder komplett einsteigt und in welcher Verfassung. Luis Guerrero, das sind alles so Möglichkeiten, um diese Position zu besetzen, aber so einen richtigen klassischen Rechtsverteidiger hast du nicht. Du hast nach Fonzie Davis auch keinen richtigen. Die können das alles schon spielen, also deswegen sehe ich da auch Bedarf. Und natürlich, worüber wir die ganze Zeit diskutieren, also in der Offensive musst du dringend nachlegen, weil Kerry jetzt richtig gesagt, Serge Gnabry jetzt auch bei der Club-WM gezeigt hat, dass er eben halt kein Neuner-Ersatz wäre, wenn Harry Kane mal ausfällt. Also ist für mich momentan auch unter ferner Liefen unterwegs und deswegen, da wird noch ganz viel passieren müssen auf Seiten der Bayern mit Blick auf die ambitionierten Ziele in der kommenden Saison.
Also zur Außenverteidigerposition kann man sagen, dass das tatsächlich intern diskutiert wird. Da halten die Bayern die Augen offen, wenn sich da eine richtig interessante Marktoption ergeben würde. Können wir nicht ausschließen, dass die Bayern da noch was machen. Das hat jetzt allerdings nicht die allerhöchste Priorität. Ich würde Palhinha übrigens nicht verkaufen. Ich würde ihm noch ein Jahr gönnen, weil ich glaube, die Saison wird sehr, sehr lang. Es wird ein WM-Jahr. Ich glaube, er wird seine Einsätze bekommen, zumal eben auch Pavlovic und Goretzka. Da kann immer auch mal ein Ausfall passieren. Und Minjae Kim ist für Max Eberl ein absoluter Verkaufskandidat. Max Eberl hat auch, wie wir hören, verschiedenen Beratern die Erlaubnis auch erteilt, Vereine suchen zu dürfen, suchen zu können. Das bedeutet im Umkehrschluss, er hat Mandate verteilt, um in der Transfersprache zu bleiben. Also Minjae Kim, wenn da ein Angebot kommt, was einigermaßen akzeptabel ist und der Junge das machen will, bin ich mir sicher, wird bis zum 1.9. den Verein verlassen.
Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wie gesagt, schalte Transfer-Update ein, Freitag 18 Uhr, Montag 18 Uhr, da gibt's die aktuellen Infos und ansonsten natürlich auch bei uns auf allen Plattformen und nächste Woche am Mittwoch, voraussichtlich Mittwoch, mit dem Podcast. Mal schauen, Kerry, ob du dann noch aus den USA sendest oder schon wieder hier in München bist. Im Zweifel musst du dir dann auch mal ein paar Tage frei nehmen. Wir werden es beobachten. Vielleicht. Ansonsten
kennt ihr gute Themenparks in Deutschland?
Legoland,
Hansa Park im Norden.
Ja gut, jetzt kommen hier die regionalen Tipps.
Hohing Wildpark, das ist geil. Da war
das ich ist
jetzt.
Richtig
da
geil.
Da hat mir ein Reh fast die Hand abgefressen.
Das ist super.
Das ist geil, wirklich, klar.
Da gibt es auch Wölfe. Das
mega. Ja, da gibt es Wölfe.
Da und Schafe. Kein Wolf und kein Reh.
Also. Ja, ins Wolfsgehege. Hier sind wir jetzt eigentlich RTL-Mitarbeiter oder? Nee, ist ein anderes Thema. Mein RTL.
Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. An dieser Stelle gibt es noch einmal Grüße von mir ausnahmsweise an unseren treuen Hörer und großartigen Kollegen Johannes Zenglein. Ihr kennt ihn auch alle, hört den Podcast seit der ersten Folge, gibt immer wieder nettes Feedback und er hat einen absoluten Traumjob für alle da draußen. Er ist Tigerenten-Club-Moderator. Würde fast jeder, glaube ich, gerne mal machen. Ich gucke, ob ich ihm den Job irgendwann zumindest für ein, zwei Episoden streitig machen könnte. Mal gucken.
Vielleicht kann die Tigerente ja auch links außen spielen.
Wobei die natürlich für ihre Defensivstärke bekannt sind. Auch das werden wir beobachten. In diesem Sinne, danke. Jetzt sind wir doch wieder bei 45 Minuten. Danke euch. Danke für eure Zeit. Danke fürs Hören. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Bis dahin.
Macht es gut.
Bye, bye.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.